Willkommen bei Kurzer Freitag, der Agentur-Podcast powered by Wake Up Communications.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Kurzer Freitag und zur 43. Folge heute mit Nadja und KC. Schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ich freue mich, auf hier zu sein.
Ja, wir haben heute wieder eine kleine Premiere, denn wir haben wieder eine neue Kollegin, zumindest eine Kollegin, die neu im Podcast-Business ist. KC heißt sie und ihr kennt sie vielleicht schon aus dem einen oder anderen O-Ton, aber vielleicht magst du dich ja trotzdem mal kurz vorstellen.
Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und freue mich auch, dass ich jetzt schon seit 6 Monaten bei Wake Up bin. Ich habe angefangen hier als Praktikantin im Sommer und komme, wenn man so will, von der anderen Seite. Habe nämlich, bevor ich hier gearbeitet habe, schon als Journalistin gearbeitet und habe dann hier in einem Praktikum allerdings großen Gefallen an der PR und der Kommunikation gefunden und bin auch aus diesem Grund direkt geblieben, nämlich als Trainee.
Sehr schön. Schön, dass du da bist.
Das freut mich auch außerordentlich.
Wir sprechen heute über das Thema Nachwuchs, was ja auch ein Thema ist, was zwei verschiedene Seiten hat. Die einen mögen es, die anderen nicht. Wir wollen heute unsere Seite mal ein bisschen darlegen. Deswegen auch die Frage, ist Nachwuchs in der PR überhaupt noch am Puls der Zeit? Diese Frage wollen wir heute beantworten. Aber bevor wir wieder so richtig ins Thema einsteigen, machen wir weiter mit unserer neuen Kategorie.
Lüge oder Wahrheit?
Lüge oder Wahrheit heißt sie. Dort erzählt immer einer eine Geschichte und wir anderen müssen erraten, ob das eine Lüge oder eine Wahrheit ist. Wer von euch beiden will denn anfangen?
Ich lasse KC den Vortrag.
Okay, vielen Dank. Dann starte ich mal direkt. Ja, der Nachwuchs, den ich hier bei Wake Up betreut habe, war zu einem Pro Bono-Projekt, nämlich dem Valometer. Da ging es um politische Kommunikation und im Rahmen des Nachwuchses habe ich natürlich dann auch vor allem mit den Redaktionen Kontakt gehabt, die viel politische Berichterstattung machen und habe allerdings auch viel mit freien Journalisten zu tun gehabt und habe an freien Journalisten die Pressemitteilung versendet dazu. Und demnach auch da nachgefasst. Eines Tages habe ich dann bei einem dieser Kontakte angerufen und wurde dann sehr böse unterbrochen mit dem Kommentar, was mir denn bitte einfällt, diese Nummer zu kontaktieren im Rahmen einer Nachfassaktion. Erstens, woher ich die hätte und zweitens, die Person würde sich gerade mitten in einer Schalte befinden und das würde ja gar nicht funktionieren.
Okay. Soll ich jetzt direkt sagen, ob ich glaube, dass das wahr ist?
Ich hätte noch eine Frage dazu, um das einschätzen zu können. Wie hast du reagiert?
Ich habe wie folgt reagiert. Ich habe darauf verwiesen, dass unser Verteiler diesen Kontakt enthält und ich gerne einmal nachhören wollte und mich über das Thema austauschen möchte.
Also ich glaube nicht, dass es warst du.
Ich weiß, dass KC mir was Ähnliches erzählt hat. Ich bin nur nicht sicher. Also ich weiß, sie hatte, glaube ich, einen Anruf, wo irgendwie der andere, ich sag mal, unwirsch reagiert hat. Ich bin aber jetzt nicht sicher, ob sie wirklich in der Schalte gestört hat. Ich glaube aber, dass es wahr ist.
Ja, es ist wahr.
Das ist Wahnsinn, weil ich hätte jetzt gedacht, in der Schalte hat man sein Handy aus.
Ja, okay. Das ist natürlich
dann. Das habe ich auch gedacht.
Das hat dann der Journalist offensichtlich verbockt.
Okay, ja. Mal gucken, ob Nadja mich besser überzeugen kann.
Ja, vielleicht, denn es ist tatsächlich eine ganz verrückte Geschichte. Und zwar ist sie schon recht lange her. Ich musste tatsächlich gestern ein bisschen drüber nachdenken, damit ich sie noch richtig zusammenbekomme. Es war, da hatten wir, glaube ich, Lamberts als Kunden gerade ein Jahr. Und das ist jetzt demnach ja wirklich schon 9 Jahre her. Also ich musste selber noch mal überlegen, wie der Sachverhalt damals war. Und zwar hatten wir eine Corporate-Meldung, eine Pressemeldung, die wir verschicken sollten an verschiedene Medien. Und mein persönliches Lieblingsmedium ist ja die Brand 1. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich liebe die. Und ich habe die Meldung auch dahin verschickt. Das vom Thema her hätte es auch gepasst, so ist es nicht. Und habe dann Thema Nachfass angerufen, hatte einen Journalisten dran, der hat mich so ein bisschen vertröstet. Ihr kennt das, rufen Sie nochmal an, gerade kann ich das nicht entscheiden. Ich habe dann noch insgesamt 1-2 Mal angerufen, aber es gab nicht so richtig ein Ergebnis. Aber ich hatte den Ehrgeiz, weil der Kunde ja auch neu war und ich wollte Eindruck machen. Und da habe ich die Chefredakteurin angeschrieben per E-Mail. Fischer heißt sie, Gabriele Fischer. Ich habe sie angeschrieben und habe quasi das Thema nochmal so ich sag mal, ein bisschen auf einer anderen Ebene vorgetragen. Dass das ein neuer Kunde ist, dass das ein wichtiges Thema ist, vor allen Dingen, dass das natürlich gut zur Brand 1 passt und dass das doch ein super Aufhänger wäre. Also ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt und ihr wisst, wie hartnäckig ich sein kann und habe das abgeschickt und habe gedacht, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ich hatte für mich selber den Ehrgeiz. Und tatsächlich hat sie sich dann bei mir gemeldet, sie hat sogar angerufen. Und das Ende vom Lied war, sie hat gesagt, sie fand mein Engagement und meine Hartnäckigkeit so beeindruckend. Sie würde zwar nichts über Lamberts bringen, aber ein, zwei Ausgaben später wäre das, die sind ja immer monothematisch, die Brand 1 Hefte, das Thema wäre Geduld. Ob sie nicht was machen könnte, quasi über Kommunikation und geduldiges Arbeiten. Und so habe ich mir tatsächlich einen Artikel in der Brand 1, ich will jetzt nicht sagen erschlichen, vielleicht war es gute Eigen-PR.
Oh, das ist so schwierig. Die Geschichte hast du auf jeden Fall gut erzählt. Ich glaube, sie ist wahr.
Ja, ich glaube auch, dass sie wahr ist.
Ja?
Ja.
Nee, ist sie nicht. Aber ich habe auch eine Weile gebraucht. Also ich hatte schon Kontakt mit ihr, aber wegen einer anderen Sache. Und mein großer Traum ist es immer noch, einmal in die Brand 1 zu kommen. Und ich habe gedacht, wenn ich das verknüpfe, klingt es sehr glaubwürdig.
Ja, hast du sehr gut gemacht. Ich habe beides mal falsch gelegen.
Okay.
Ja, interessant. Ja, dann haben wir ja schon ein bisschen was über das Thema erzählt sozusagen. Aber für die, die es noch nicht wissen, also was bedeutet eigentlich Nachwas? Es gibt ja so keine, nicht die eine Definition. Ich hatte noch was von Wikipedia rausgesucht, dass es eben darum geht, ja, beim potenziellen Kunden den erneut irgendwie anzusprechen und zu fragen, wie es mit einem Produkt oder einer Pressemitteilung aussieht. Aber wie definierst du Nachwas, Nadja?
Also Nachwas hat ja oftmals einen schlechten Ruf, da kommen wir später noch dazu. Aber eigentlich bedeutet Nachfass für mich erstmal nur im Wortsinne, dass ich bei jemandem wegen einer Sache nachhake. In dem Fall wahrscheinlich wegen einer Presseinfo, Pressemitteilung und Nachfrage, wie ist die Lage, wie ist der Stand der Dinge, gibt es Interesse, gibt es Bedarf nach weiteren Informationen. Das ist erstmal ganz wertneutral gesagt.
Ja, du hast es ja schon gesagt, also Nachfass wird auch oft kritisch betrachtet. Warum hat Nachfass eigentlich überhaupt so einen schlechten Ruf? Weil eigentlich würde man sagen, man ruft ja quasi bei jemandem nochmal an und erkundigt sich quasi freundlich natürlich, ob jemand noch mehr Informationen braucht oder ob etwas veröffentlicht werden kann. Warum wird das irgendwie trotzdem als so was Negatives angesehen? Ja, nicht nur, aber ja von, schon auch von einigen Journalisten und auch von einigen Kommunikationsexperten.
Ich denke, das liegt daran, dass viele, die eine Nachfassaktion anfangen, das Ganze nicht immer richtig angehen und daher bei Journalisten oft der Eindruck entsteht, dass man mit Anrufen nervt und unterschätzt, wie viele Informationen eigentlich täglich auf Journalisten einprasseln. Die Journalisten erhalten viele Mails, Pressemitteilungen, Anrufe und müssen ja auch selbst selektieren, was den Journalisten eine Nachricht wert ist. Also worüber möchten diejenigen schreiben, was ist wichtig für das Medium und welche Nachricht wird auch auf Online-Seiten von Zeitungen zum Beispiel geklickt. Denn auch Journalisten müssten ja immer mehr wirtschaftlich denken und überlegen, was überhaupt eine Nachricht wert ist. Und wenn dann noch ständig Leute anrufen und fragen, ob die Pressemitteilung gelesen worden ist oder wie denn der Stand ist, dann sind viele zunehmend genervt. Deswegen, und darauf gehen wir ja später auch noch ein, ist es, denke ich, wichtig, wenn man einen Nachfass betreibt, diesen sehr strategisch anzugehen und zu schauen, wie man dem Journalisten damit eigentlich eher einen Gefallen tun könnte, anstatt zu nerven.
Ich möchte gerne auch noch was ein bisschen Branchenübergreifendes hinzufügen. Ich glaube auch, dass der Nachfass oft einen schlechten Ruf hat, weil er ein wenig impliziert, dass in dem Fall speziell Agenturen relativ wahllos Presseinformationen, Pressemitteilungen versenden, weil sie sich vorher nicht die Mühe machen, ordentlich zu recherchieren, wer soll jetzt hier wirklich der Empfänger sein, welches Medium ist hier richtig, welche Redaktion, welches Ressort. Und vielleicht war es früher so, dass Agenturen teilweise auch so schlecht gearbeitet haben, also relativ willkürlich mit dem Gießkannenprinzip Informationen gestreut haben. Das ist aber lange her und das ist inzwischen bei vielen Agenturen oder bei den meisten Agenturen, die ich kenne, eben nicht mehr so. Die haben ordentliche Verteiler, die machen ordentliche Recherchen, die pflegen die Verteiler, die pflegen die Kontakte und vor allen Dingen, wie Casey eben sagte, berücksichtigen die auch, dass die Journalisten einfach übervoll sind mit Informationen und Nachfass kann eben dann dabei helfen, trotzdem nochmal so Sichtbarkeit für das eigene Thema, die eigene Info zu generieren und vielleicht auch, wenn ein Journalist das vorher übersehen hat, zu sagen, hey, hier ist etwas, das könnte für dein Medium spannend sein. Und wenn er eben gut gemacht ist und wirklich Informationen bringt und der Adressat auch weiß, worum es geht und wen er erreichen will, dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut.
Oftmals ist es ja auch so, dass ein Journalist oder eine Journalistin eine Pressemeldung öffnet und denkt, oh ja, das klingt eigentlich ganz interessant, aber wie das dann so ist, kommt dann vielleicht doch noch was dazwischen. Und so gerät dann leider eine Pressemitteilung, so interessant sie auch ist, einfach in Vergessenheit. Und wenn man dann eben nochmal nachfasst, ist ja auch oft der Journalist ganz dankbar, dass er vielleicht auch direkt Fragen stellen kann und direkt mit der Ansprechpartnerin oder dem Ansprechpartner in Verbindung steht, der dann direkt Fragen beantworten kann.
Ja, nochmal zu dem, was du gesagt hast, mit so arbeiten Agenturen heute nicht mehr. Hat es ja auch ein bisschen was mit einer Art von Vorurteil zu tun gegenüber der Kommunikation und der Arbeitsweise von Agenturen, oder?
Ja, unbedingt. Also warum wir das Thema heute ja auch aufgreifen, ist etwas, was kürzlich passiert ist. Ich hatte auf Twitter eine Diskussion mit einer PR-Professorin, die eben schrieb, ja, Nachfass ist total oldschool, also ihre Studenten, die sind immer froh, wenn sie das nicht machen müssen. Und dann habe ich geantwortet, für mich ist ein Nachfass überhaupt nicht oldschool. Wenn er gut gemacht ist, funktioniert er auch. Ich möchte das nicht pauschalisieren. Und so gab es so ein bisschen hin und her. Und der PR-Report hat das infolgedessen auch aufgenommen als Artikel mit Pro und Contra. Kann man nachlesen. Und da ist das Thema auch bei uns hier intern ja nochmal so zur Sprache gekommen und in die Diskussion gekommen. Und umso eher, also ich habe mir dann auch nochmal Gedanken gemacht, umso eher möchte ich betonen, dass ein guter Nachfass gut funktioniert. Also das Beispiel, was wir als Erfolgsmeldung vielleicht nennen können, da übergebe ich mal an Casey, die die Arbeit auch quasi geleistet hat und ja auch aus der journalistischen Perspektive weiß, worüber sie redet und kann sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr zum Valometer erzählen und nicht unbedingt eine Lügen- oder Wahrheitsgeschichte.
Genau, jetzt berufe ich mich wirklich nur auf die Wahrheit. Das Valometer ist eine Alternative zum Valomat, die im Prinzip dasselbe Ziel verfolgt, nämlich den Konsumenten zu zeigen, mit welcher Partei die eigenen Interessen am besten matchen. Allerdings beruft sich das Valometer dabei auf andere Parameter beziehungsweise zieht eine andere Analysemethode hinzu, mit der bestimmt wird, mit welcher Partei man am besten zusammenpasst, nämlich vorausgegangene Abstimmung im Bundestag. Wir haben mit der PR begonnen vor der Bundestagswahl und sind recht schnell auf die Herausforderung gestoßen, dass natürlich alle vergleichbaren Angebote, die es da gibt, und ich kann schon mal vorgreifen, es waren sehr viele, dieselben Medien kontaktieren. Und wir hatten eine unfassbare Konkurrenz. Und das hat es auch in der Kommunikation sehr, sehr herausfordernd gemacht, die richtigen Redaktionen zu erreichen. Und wir haben einen unfassbar großen Aussand gestartet und leider sehr wenig Rückmeldung erhalten. Und deswegen hieß es dann nachfassen. Und zwar wochenlang. Und wir haben da wirklich einen unfassbar hohen Aufwand betrieben und sind aber letztendlich mit dem Valometer auch in der Tagesschau gelandet. Und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir eben sehr, sehr hartnäckig waren und sowohl die Pressemitteilung immer wieder versandt haben, aber eben auch niemals unterschätzt haben, wie wichtig es ist, einfach anzurufen und einen persönlichen Kontakt zu Journalisten zu pflegen.
Ja, da kann ich vielleicht direkt überleiten. Ein anderer Kunde von uns ist Lamberts, der Gebäckhersteller, den ich auch ja eben schon erwähnt habe. Bei dem Kunden Lamberts gibt es ganz andere Zielmedien. Das sind vorrangig Lifestyle-Medien, sowas wie Bunte und Gala. Und wir haben jetzt einen Podcast gestartet für diesen Kunden. Und das Ziel war eben, dass wir auch zu Beginn diese Meldung gerne in diesen Medien bringen möchten. Und auch da hat eine Kollegin, glaube ich, 20 Mal bei der Gala angerufen und bei der Bunten und hatte dann aber tatsächlich es geschafft, dass wir damit im Heft waren. Und da kann man natürlich vielleicht sagen, ja, es gibt natürlich eine unterschiedliche Informationsdichte, unterschiedliche Medien, aber letztendlich machen wir Auftragskommunikation. Das heißt, das Ziel für uns ist es ja, die Botschaft unserer Kunden in den relevanten Medien zu platzieren. Und die können eben ganz unterschiedlich sein. Und da muss man dann teilweise vielleicht auch einen unterschiedlichen Aufwand betreiben, um eben den verantwortlichen Redakteur zu sprechen.
Es ist eine Fleißarbeit, ne? Würde
unbedingt,
ich glaube so.
Unbedingt. Auf jeden Fall. Ja, und das ist auch, das darf man auch nicht unterschätzen, wirklich. Also ein guter Nachfass und das vielleicht nochmal zum Thema Vorurteile, ist eben auch nicht so, dass man dann irgendwie wirklich wahllos anruft. Man braucht einen wahnsinnig guten, gepflegten Verteiler. Der muss eben funktionieren, sonst hat man noch mehr Aufwand und generiert vielleicht auch Unmut von Journalisten, wenn man eben nicht richtig anruft oder die falschen Ansprechpartner erreicht.
Und aus diesem Grund muss man auch hochkonzentriert daran gehen. Denn man ruft bei unfassbar vielen Redaktionen und Journalisten an und muss genau wissen, wen man da gerade am anderen Ende der Leitung hat und gleichzeitig immer auf Rückfragen und, das ist ja die Spezialität der Journalisten, auch auf sehr kritische Rückfragen gefasst sein.
Ja.
Da sind wir schon fast bei unseren Top 5 für einen guten Nachfass. Das gehört nämlich auch dazu. Vorab noch eine Sache, was natürlich wichtig ist, was ja natürlich eigentlich schon vor dem Nachfassen kommt, dass eine Pressemitteilung oder eine Information natürlich auch überhaupt wertvoll ist für die jeweiligen Medien, weil sonst bringt auch das ganze Nachfassen nichts, wenn eigentlich das Thema gar nicht eine Nachricht wert ist. Das hattest du ja auch schon angesprochen.
Ja gut, also das gehört jetzt natürlich auch wieder zum Thema Qualität. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man natürlich nur etwas verschickt, versendet, was wirklich eine Relevanz hat. Also wenn das schon nicht gegeben ist, klar, dann wird der Folgeprozess auch nicht leichter dadurch. Also gehen wir davon aus, dass eine gute Agentur sowas natürlich qualitativ bewertet.
Genau, ja, dann hattet ihr es schon gesagt. Also eine der Top 5 ist nämlich eben ein guter Verteiler. Ich denke, das ist so die Basis des Ganzen. Da kann man auch mit Tools arbeiten. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich den Simple nennen, mit dem ich schon ganz lange immer mal wieder arbeite. Es gibt aber auch Tools wie Cision zum Beispiel oder Meltwater, mit denen man quasi Verteiler erstellen kann. Meine Erfahrung ist ehrlicherweise, dass kein Tool oder keine Methode perfekt ist und auch da wirklich sehr zeitaufwendig ist, weil man die Kontakte immer aktuell halten muss. Aber ich kenne kein Tool, das ich einkaufe, was mir wirklich bis jetzt in der Vergangenheit 100%ige Korrektheit der Angaben geliefert hat. So.
Genau, und das Zweite ist eben die richtige Ansprache, wie du schon gesagt hattest. Was ist denn das, was man gar nicht machen sollte?
Das Gespräch starten mit, haben Sie meine Pressemitteilung bekommen? Weil dann kann man davon ausgehen, dass direkt aufgelegt wird.
Habe ich jetzt noch den passenden Ton dazu? Genau, ja. Was sollte man denn noch richtig machen? Also das wäre dann unsere Top 3.
Wichtig ist auch, dass man den richtigen Zeitpunkt für einen Nachfass, aber auch für einen Aussand von der Pressemitteilung findet. Und was man da berücksichtigen sollte, ist natürlich, wann Redaktionskonferenzen sind und wann Themen geplant werden, weil ja auch die Journalisten ihre Woche planen, wann wird recherchiert, wann wird geschrieben. Und man hat eben die beste Chance, überhaupt damit berücksichtigt zu werden, wenn man seine Pressemitteilung vielleicht nicht am Freitagnachmittag versendet.
Es sei denn, man möchte, dass sie nicht gesehen wird.
Kommen wir zu Punkt 4. Das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, Casey. Und zwar, dass man sich so ein bisschen in den Journalisten reindenkt. Also wie arbeiten Journalisten eigentlich? Wir haben gerade schon gehört, dass sie sehr, sehr viele Nachrichten bekommen und dass das vielleicht auch manchmal dann so ein bisschen nervt, wenn man so viele Nachrichten und Anrufe bekommt. Aber deswegen vielleicht auch so eine Art von Bauchgefühl zu haben, okay, was braucht der Journalist jetzt wirklich von mir?
Genau, also was auch zum Bauchgefühl gehört, ist, dass man merkt, gerade beim Nachfass, wenn ein Thema nun mal wirklich gerade nicht auf Interesse stößt, dann ist es auch in Ordnung, da einen Haken dran zu setzen. Aber man kann natürlich auch immer noch Folgegespräche anbieten. Man kann exklusives Material sehr gut nochmal in so einem Nachfass an so einer Stelle anbieten und den Journalisten so ein bisschen locken mit Dingen, die vielleicht sonst auch niemand anderes dann bekommt. Das ist ja auch gerade, was den Nachrichtenwert in Redaktionen angeht, sehr wichtig. Und sollte eben ein Gefühl dafür entwickeln, wie die Person am anderen Ende der Leitung drauf ist.
Und natürlich vielleicht, das wäre jetzt Punkt 5 unserer Liste, ist auf alle Fälle, und auch das ist vielleicht selbstverständlich, aber man kann es dennoch nochmal erwähnen, eine gute Vorbereitung. Also dass man wirklich, das sagte Casey vorhin auch schon, dass man auf Fragen, auf Rückfragen, vielleicht auf besondere Informationen irgendwo gefasst ist und die, wenn man sie schon nicht parat hat in der Sekunde, in dem Moment, dass man sie zumindest sehr schnell zusammentragen kann, sonst wirkt es tatsächlich auch unprofessionell.
Genau, also kann man quasi zusammenfassen, wir sind auf jeden Fall pro Nachfass, wenn er qualitativ professionell gemacht wird.
Ja,
ja.
Sind
sehr
wir.
Schön.
Und er funktioniert.
Ich verlinke euch auf jeden Fall den Artikel, den Nadja erwähnt hat, auch noch in den Shownotes und lasst uns gerne wissen, wie eure Erfahrungen oder eure Meinung zum Thema Nachfass sind. Genau, schreibt uns gerne. Ja, dann sind wir quasi schon fast am Ende unserer Folge angelangt und wie immer am kurzen Freitag bringt einer auch einen kurzen mit, beziehungsweise ein Getränk und das ist diesmal Casey, was hast du uns mitgebracht?
Jetzt bin ich gespannt.
Ach,
Du guckst so auf das Regal.
Da hast du sie doch richtig eingeschätzt.
Ich glaube schon.
Nur die Harten.
Ja, es wurden schon wilde Vermutungen angestellt, was ich hier heute mitbringe. Ich fürchte, ich muss ein bisschen enttäuschen, denn derzeit ist ja für viele der Dry January.
Ja.
Was bedeutet, dass im Januar leider kein Alkohol verzehrt werden darf.
Oh, das ist ganz schlecht, Casey, was du jetzt sagst.
Das wirkt sich leider auch auf diese Podcast-Folge aus.
Oh mein Gott.
Dann habe ich sie doch richtig eingeschätzt.
Hast du uns einen Ingwer-Shot mitgebracht oder sowas?
Ja, ich habe uns alle einen Kurkuma-Ingwer-Shot dabei. Und
mega.
Ich hoffe, dass ich nochmal zu Gast sein darf hier.
Ja.
Und dann bringe ich auch sicherlich was anderes mit.
Nee, finde ich gut. Finde ich sehr gut.
Okay. Bin gespannt.
Ja, Prost.
Prost. Prost.
Der ist bestimmt scharf.
Meiner geht schon mal nicht mehr auf. Das ist ja das Beste.
Zeichen.
In einem?
Ja.
Oh, der war aber lecker.
Ja, ich mag den auch gern.
Schmeckt scharf.
Ja, ist der Ingwer.
Okay.
Da werden wir jetzt wach. Okay, ja, bevor ihr jetzt ausschaltet, bewertet uns gerne bei iTunes und Spotify und abonniert uns. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und wünschen allen ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.